Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die internationale Gemeinschaft verstärkt ihre Bemühungen um eine Lösung des Syrien-Konflikts. In Kairo empfing die Arabische Liga den russischen Außenminister Lavrov. Parallel reiste der UN-Sondergesandte Annan zu Gesprächen mit Syriens Staatschef Assad nach Damaskus. Annan forderte ein Ende der Gewalt, freien Zugang zu Hilfsorganisationen und die Freilassung politischer Gefangener. Unterdessen geht die Armee offenbar weiter gegen Regimegegner vor, unbeeindruckt vom Besuch Annans.
Beginn einer neuen diplomatischen Offensive. Als Sondergesandter von Vereinten Nationen und Arabischer Liga nahm Ex-UN-Generalsekretär Annan in Damaskus Gespräche auf, um die Gewalt in Syrien zu stoppen. Nach der Unterredung mit Präsident Assad zeigte sich Annan UN-Angaben zufolge tief besorgt. Bei der syrischen Exilopposition stößt Annans Forderung nach einem Dialog zwischen Regimegegnern und syrischer Regierung auf scharfe Kritik. Die Verhandlungen werden keine positiven Ergebnisse erzielen. Das Regime wird nicht darauf eingehen. Der Besuch von Kofi Annan ist reine Zeitverschwendung und der Preis dafür ist das Blut der Syrer. Gleichzeitig berieten sich in Kairo die Außenminister der Arabischen Liga mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov. Dieser sprach sich weiterhin gegen eine ausländische Einmischung in Syriens innere Angelegenheiten aus. Wir schützen nicht irgendwelche Regierungen, wir schützen das internationale Recht. Damit traf Moskau auf den Widerstand vor allem des Golfstaats Katar. Premierminister Sheikh Al-Thani gehört zu den Hauptbefürwortern eines harten Vorgehens gegen Assad. Auf der Konferenz sprach Al-Thani als erster Regierungschef von einem so wörtlich systematischen Völkermord durch die syrische Regierung. Unterdessen geht das Blutvergießen in Syrien weiter, wie hier in Idlib. Nachdem Regierungstruppen die Rebellenhochburg Homs zurückerobert hatten, befürchten Oppositionelle, die Armee könne die Stadt im Norden des Landes nun zu dem Schwerpunkt ihrer Angriffe machen.
Mehr zum Thema haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt, darunter eine Reportage über Libanesen, die in Syrien waren und sich an ihren eigenen Bürgerkrieg erinnert fühlen. Bundesaußenminister Westerwelle ist zu einem Besuch im Jemen eingetroffen. Er ist der erste westliche Außenminister, der das Land seit der Präsidentenwahl besucht hat. In der Hauptstadt Sanaa traf sich Westerwelle mit dem neuen Staatschef Hadi. Er ist Nachfolger des langjährigen Staatspräsidenten Saleh, der nach monatelangen Protesten der Bevölkerung sein Amt aufgegeben hatte. Westerwelle versprach dem Land weitere deutsche Hilfen.
Die Ruhe trügt. Auch nahe der Hauptstadt Sanaa gab es in den letzten Monaten immer wieder Schießereien zwischen der Terrororganisation Al-Qaida nahestehenden Kämpfern und Regierungseinheiten. Auf einen Erfolg des jemenitischen Übergangspräsidenten Hadi hofft der deutsche Außenminister. Der ehemalige Vizepräsident des langjährigen Herrschers Saleh soll in 2 Jahren eine neue Verfassung ausarbeiten und freie Wahlen organisieren. Der jemenitische Außenminister betont, die Demokratisierung des Jemen sei unumkehrbar. Wir werden unsere Arbeit verantwortungsvoll fortsetzen und einen Ausgleich mit allen politischen Kräften des Landes suchen, um so einen friedlichen Wandel zu erreichen. Der Machtübergang im Jemen, so die Hoffnung auf deutscher Seite, könnte ein Vorbild für Syrien sein, wo sich Präsident Assad noch immer an seine Macht klammert.
Jemen zeigt, dass eine politische Lösung, ein politischer Wandel möglich ist. Und dies sollte auch ein Beispiel sein für andere Länder. Friedlicher Wandel ist möglich, er ist notwendig und das ist auch ein Signal an andere, die immer noch ihre Bürgerinnen und Bürger mit Gewalt unterdrücken und den Wandel verweigern.
Die Wiederaufnahme der deutschen Entwicklungszusammenarbeit soll den Jemen auf seinem Weg zur Demokratie stützen. Ob der Jemen wirklich als Modell für den Machtverzicht eines arabischen Despoten taugt, ist noch ausgesprochen fraglich. Noch immer sind Anhänger des gestürzten Präsidenten Saleh in Schlüsselpositionen. Kämpfe mit Separatisten im Süden und bewaffnete Übergriffe von Islamisten bedrohen noch immer den Übergang des instabilen Landes zu demokratischen Strukturen.
Bei Angriffen der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen sind seit gestern mindestens 15 Palästinenser getötet worden, etwa 25 wurden verletzt. Als Reaktion auf die Angriffe feuerten Palästinenser nach israelischen Angaben mehr als 90 Raketen und Granaten auf israelisches Staatsgebiet. Unter den Opfern der israelischen Luftangriffe ist auch der Chef einer extremistischen Palästinenserorganisation. Israel macht ihn für die Verschleppung des Soldaten Gilad Shalit im Jahr 2006 verantwortlich. Beim Beschuss auf Khan Yunis im Gazastreifen wurden 2 Palästinenser getötet, die auf einem Motorrad unterwegs waren. Knapp eine Woche nach der Präsidentenwahl in Russland haben Oppositionelle gegen den offiziellen Wahlsieger, den bisherigen Regierungschef Putin, demonstriert. In Moskau und anderen Städten gingen insgesamt bis zu 20.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten eine Wiederholung der Wahl und demokratische Reformen. Die Polizei nahm mehrere Teilnehmer fest. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag hatten in- und ausländische Beobachter von zahlreichen Verstößen gesprochen.
Russland kann besser sein, steht auf ihren Plakaten. Oder Putin bis in alle Ewigkeit, nein danke. Erwartet hatte man 50.000 Demonstranten. Dass am Ende weit weniger kamen, lag nicht am Wetter, obwohl noch immer Minusgrade herrschen in Moskau. Die Stimmung ist längst nicht mehr so optimistisch wie vor der Wahl. Es geht jetzt um Schadensbegrenzung, sagen sie, und um eine Strategie für die Zukunft. Wir haben jetzt 6 Jahre Zeit, die müssen wir gut nutzen. Wir haben binnen Wochen gelernt, wie man für sein Recht demonstriert. Wir haben gelernt, wie man Wahlfälschungen erkennt. Jetzt müssen wir lernen, wie man die Machthaber kontrolliert. Es ist eine breite Bewegung gegen Putin. Linke, Rechte, Liberale. Der gemeinsame Gegner einte die unterschiedlichsten Gruppen. Nun jedoch stehe Russlands Opposition ein langer Weg bevor, sagt einer der vielen Anführer der Bewegung. Wir müssen von ganz unten beginnen, bei jeder Wahl antreten, als Bürgermeister, als Gouverneure, als Stadträte. Das wird sehr viel Arbeit. Weiter demonstrieren wollen sie auch. Spätestens im Mai, zu Putins Amtseinführung, will man wieder auf die Straße gehen.
Es war bisher gerade die Stärke dieser Oppositionsbewegung, dass sie keinen politischen Anführer hat. Die Menschen hier einte schlicht die Forderung nach freien Wahlen. Doch das wird jetzt nicht mehr reichen. Jetzt braucht die Opposition einen Plan. Und die wohl größte Herausforderung, sie braucht einen Anführer, der alle hinter sich vereint.
Die Verhandlungen über die Verwendung des Milliardenüberschusses der gesetzlichen Krankenkassen dauern an. Mehrere Politiker betonten, eine Einigung zeichne sich noch nicht ab. Nach Medienberichten sollen die Beiträge um 0,1 Prozentpunkte gesenkt werden und ein Teil des Überschusses in den Bundeshaushalt fließen. In der kommenden Woche wollen Gesundheitsminister Bahr und Finanzminister Schäuble weiter beraten.
Die Milliardenüberschüsse bei den Krankenkassen wecken Begehrlichkeiten. Eigentlich wollen die Kassen das Geld als Reserve behalten. Doch Zeitungsberichten zufolge sollen sie einen Teil an den Bundeshaushalt abtreten müssen. Eine Überlegung, die allein schon in der Union umstritten ist.
Primär hat die Konsolidierung des Haushalts Vorrang. Und deshalb will ich, dass dann, wenn Gelder übrig sind, diese dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
Wir sollten vor allem auch die Kraft aufbringen, Überschüsse zu bewahren. Nachhaltige Gesundheitspolitik im Sinne einer Generationenreserve brauchen wir.
Die Krankenkassen bekommen jährlich erhebliche Bundeszuschüsse. Einen Teil für den Gesundheitsfonds, 14 Milliarden Euro nur für versicherungsfremde Leistungen, wie etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern. Diese Zahlungen sollen nun angeblich für eine gewisse Zeit gekürzt werden. Kassenvertreter sagen, Zusatzbeiträge seien dann nicht auszuschließen.
Die Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen mit diesem Bundesanteil steht im Gesetz. Wir plädieren dafür, das Gesetz jetzt auch verlässlich gelten zu lassen und nicht, weil es jetzt gerade finanzpolitisch gut passt, einfach das zu kürzen.
Um die Versicherten zu entlasten, ist jetzt offenbar eine Senkung der Beiträge um 0,1 Prozent vorstellbar. Der FDP wäre die Abschaffung der Praxisgebühr allerdings deutlich lieber.
Die Abschaffung der Praxisgebühr kommt unmittelbar beim Versicherten an. Die Senkung von 0,1 Prozent Beitrag macht 2 Euro aus. Das merkt kaum einer.
Angeblich sollen bei der Neuverteilung des Geldes nun auch Zuschüsse für die private Pflegezusatzversicherung im Gespräch sein. Noch, so heißt es, sei aber nichts entschieden.
Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung gegen die Verwaltung des Bundestages. Die Behörde prüfe, ob im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Besucherdienst Scheinselbstständige beschäftigt wurden. Dem Zeitungsbericht zufolge hat die Parlamentsverwaltung für insgesamt 40 Mitarbeiter jahrelang keine Sozialabgaben bezahlt, obwohl diese abhängig beschäftigt gewesen seien. Das Blatt beruft sich unter anderem auf Vorwürfe der Deutschen Rentenversicherung. Die Bundestagsverwaltung weist die Vorwürfe zurück.
Zum morgigen Jahrestag der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima haben mehr als 60 Umweltpreisträger vor sozialen Unruhen und Kriegen als Folge des Klimawandels gewarnt. Die Preisträger aus aller Welt unterzeichneten heute in Freiburg eine gemeinsame Erklärung. Darin fordern sie konkrete Fortschritte auf der nächsten Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro. Unter anderem den Ausbau alternativer Energien. Zum Ende der weltgrößten Computermesse CeBIT haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Mehr als 300.000 Besucher haben sich in den vergangenen Tagen über Neuheiten informiert. Das sind etwa so viele wie im Vorjahr. Im Mittelpunkt stand das sogenannte Cloud Computing, mit dem Daten und Programme ins Internet ausgelagert werden können. Allerdings geben Unternehmen so auch die Kontrolle der Datensicherheit aus der Hand.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Bayern heute mit einem Torfestival zurückgemeldet. Die Münchner besiegten 1899 Hoffenheim vor heimischem Publikum mit 7:1. Und hier die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg-Leverkusen 3:2, Mönchengladbach-Freiburg 0:0, Mainz-Nürnberg 2:1. In der Begegnung Augsburg gegen Dortmund steht es kurz vor Ende 0:0. Bereits gestern trennten sich Stuttgart und Kaiserslautern 0:0. Morgen empfängt Bremen die Mannschaft von Hannover 96 und Schalke hat den Hamburger SV zu Gast. Die Tabelle. Dortmund weiter an der Spitze, dahinter die Bayern. Es folgen Mönchengladbach, Schalke, Leverkusen und Bremen. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Wolfsburg, Mainz, ebenfalls aufgerückt, dann Hoffenheim und Köln. In der Abstiegszone Augsburg, Freiburg und Schlusslicht Kaiserslautern.
Goldmedaille für die deutsche Frauenstaffel bei der Biathlon-WM in Ruhpolding. Schlussläuferin Andrea Henkel brachte die deutsche Fahne und den Sieg ins Ziel. Zuvor hatte Tina Bachmann als Startläuferin für Platz 2 gesorgt. Ausgerechnet Magdalena Neuner machte es dann mit einer Strafrunde spannend. Miriam Gössner stürzte sogar auf der Strecke, war aber sicher am Schießstand und wechselte als Erste auf Henkel, die mit einem perfekten Rennen den Erfolg sicherte. 28.000 Fans in der Chiemgau Arena feierten den emotionalen Höhepunkt dieser WM und die Titelverteidigung der deutschen Staffel.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 11. März.
Von der Nordsee strömt feuchte, wolkenreiche Luft zu uns. Im Laufe der kommenden Woche setzt sich die Sonne von Südwesten her immer mehr durch. In der Nacht ist es bedeckt, mitunter auch neblig. Im Süden und in der Mitte regnet es stellenweise etwas. Im Bayerischen Wald sowie an den Alpen schneit es oberhalb von 1000 Metern. Am Tag in der Osthälfte Sprühregen, im Erzgebirge schneit es oberhalb von 700 Metern. Richtung Oder und Neiße sowie zwischen Eifel und Ems lockert es auch mal auf. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten sowie im Bergland frisch mit starken Böen. In der Nacht 7 Grad im Rhein-Main-Gebiet, minus 3 Grad an den Alpen. Am Tag 4 Grad im Erzgebirge und 14 Grad in der Kölner Bucht. Am Montag fällt stellenweise Sprühregen, freundliche Momente gibt es im Westen und Südwesten. Dort ist es am Dienstag teils sonnig, teils wolkig, im Norden und Osten stellenweise Sprühregen. Am Mittwoch ist es vielerorts sonnig, im Norden und Osten jedoch noch kompaktere Wolkenfelder.
Um 22.50 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni informiert Sie über die schwierige Mission des UN-Sonderbeauftragten Annan in Syrien und die Sorgen der Schlecker-Mitarbeiterinnen und ihren Protest. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.